Ja, moin auch nochmal von mir. Schön, dass ihr da seid. Nils sagt heute Morgen, mega gutes Wetter, finde ich auch. Passt zum Sonntag, hat ja das ganze Wochenende geregnet. Schön, dass ihr euch trotzdem aufgemacht habt, herzukommen. Und ja, wir kommen damit auch zurück zu unserer Predigtreihe, was Christen nicht glauben. Heute mit dem Thema, ob Christen bessere Menschen sind oder sich nur dafür halten oder ob das gar nicht so ist. In dieser Predigtreihe, wenn du es noch nicht gehört hast, geht es ja darum, dass wir uns darüber unterhalten, was ist denn nun jetzt dran am christlichen Glauben und was steckt da wirklich dahinter oder sind die ganzen Vorurteile wahr? Wir haben schon über einiges gesprochen, also in der Predigtreihe, wenn du die Chance hast, den Podcast zu hören, kannst du das gerne runterladen, ob es darum geht, dass Christen dich immer nur bekehren wollen oder dein Geld wollen oder dass Christen intolerant sind, das hatten wir letzten Sonntag, lohnt sich reinzuhören auf jeden Fall. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch, egal ob du Christ bist oder nicht, irgendwie eine Vorstellung davon hast, wie ein Christ sein sollte oder wie ein Christ leben sollte oder was ein Christ machen sollte. Und diese Vorstellung, die hat irgendwie wirklich jeder in seinem Kopf. Es ist völlig unabhängig davon, ob du an Gott glaubst oder nicht. Und eine dieser Vorstellungen, das begegnet uns immer wieder, ist, dass Christen irgendwie bessere Menschen sein sollten. Also irgendwie geht es darum, dass Christen anders sind und besser sein sollten. Manchmal halten sich Christen vielleicht auch nur für bessere Menschen. Vielleicht kennst du das auch. Irgendwie diese Übermoralapostel, die man manchmal so trifft und allen irgendwie sagen wollen, wie sie zu denken, zu leben oder sich zu verhalten haben, ganz normal gemein. Und wir wollen heute dieser Frage nachgehen, ist das eigentlich wirklich so? Ja, sind Christen, nur weil sie Christen sind, automatisch besser? Ja, oder ist es wirklich so, dass Christen irgendwie sich einfach nur für bessere Menschen halten? Und ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. In einer repräsentativen Umfrage für die EKD fand die Uni Tübingen heraus, dass 56% der evangelikalen Christen zwischen 18 und 26 Jahren sich im sozialen Bereich ehrenamtlich engagieren. Bei den religionslosen Menschen sind es nur 38%. Ja? 56 zu 38%. Ist schon mal ganz interessant. Und da gibt es eine weitere Studie, die durchgeführt wurde, allerdings jetzt unter Protestanten und Katholiken zusammen. Da hat man festgestellt, 94% der Protestanten und Katholiken spenden regelmäßig für gemeinnützige Projekte. Ja, ist doch voll cool. Ja. Und 2 von 3 aktiven Kirchenmitgliedern geben im Jahr mehr als 100 Euro für karitative Zwecke aus. Und jeder 4. davon sogar mehr als 500 Euro. Das ist auch nicht schlecht, ist auch gut. 53% dieser Befragten üben ein Ehrenamt aus und davon kümmern sich wiederum fast 3/4 davon um die Betreuung oder Pflege von alten Menschen oder älteren oder behinderten Menschen. Und wenn ich das so lese, dann denke ich mir so, das sind schon ziemlich beeindruckende Zahlen, wenn es darum geht, wo sich Christen oder Menschen, die irgendwie gläubig sind oder aktiv in der Gemeinde sind, dass sie sich engagieren und sich einbringen, was abgeben von dem, was sie übrig haben. Aber es bleibt natürlich die Frage, macht das diese Menschen automatisch zu besseren Menschen, nur weil sie Christen sind? Ist das das Ehrenamt, ist das das Engagement, ist das das Spenden, was uns als Christen besser macht, als religionslose Menschen oder Menschen von anderen Religionen? Und wenn wir jetzt nur das Thema Spenden und Ehrenamt betrachten würden, dann müssen wir anhand dieser nackten Zahlen einfach sagen, nee, das ist nicht so. Das stimmt nicht. Ja? Das ist einfach nicht richtig. Denn auch wenn irgendwie 56% sich ehrenamtlich engagieren oder 53% oder sonst wie viele Leute. Es ist einfach nur knapp die Hälfte. Der Rest der Christen macht einfach nichts. Und auch wenn ganz viele Leute spenden, gibt es immer noch einen Teil der Christen, die nicht spenden. Und machen wir uns nichts vor, auch nicht gläubige Menschen, religionslose Menschen engagieren sich ehrenamtlich, ja, in Vereinen und karitativ und im Hospiz und sonst wo. Und auch nicht religiöse Menschen spenden. Vielleicht ist der Anteil da ein bisschen kleiner oder wie auch immer, aber wir können nicht pauschal sagen, dass Christen automatisch besser sind, nur weil sie Christen sind. Also allein beim Spenden und beim Ehrenamt schon nicht. Ich glaube ohnehin, oder ich bin davon ohnehin überzeugt, wenn man jemanden fragt, der nicht an Gott glaubt, sind Christen bessere Menschen, dass er gar nicht zuerst ans Spenden denkt oder ans Ehrenamt denkt, sondern ich glaube eher, dass die Menschen angucken, wie lebt denn ein Christ, was macht er denn, was tut er denn, was sagt er denn. Es geht hier um die Moral der jeweiligen Person. Deswegen müsste diese Frage eigentlich lauten, sind Christen moralisch bessere Menschen? Und auf diese Antwort oder auf diese Frage gibt es eigentlich nur eine einzige Antwort. Nein, Christen sind nicht pauschal moralisch besser als andere Menschen. Ja, das wissen wir nicht erst seit dem Missbrauchsskandal oder seit der Scheidungswelle unter gläubigen Pastoren und auch nicht unter der Gier der Fernsehprediger. Über den Mann mit seinem Flugzeug, da haben wir vor 3 Wochen schon mal was von gehört zum Thema, ob Christen nur euer Geld wollen. Ah, finde ich mega interessant. Ich habe mal den Artikel daraufhin mal durchgelesen, dachte so, was für ein verrückter Typ. Der übrigens, das Lustige daran ist, er sammelt ja für ein Privatjet, aber er hatte schon 6 Privatjets vorher. Ja, er hat eine ganze Galerie davon und auf seinem Blog hat er auch ein Video davon, wie er das erzählt und naja, mega abgespaceter Typ, wo wir einfach so sagen müssen, hey, das ist einfach moralisch irgendwie nicht okay. Ja? Das ist nicht in Ordnung. Wir sehen aber auch in unserem Alltag, dass Christen, also Leute, die sich zumindest als Christen bezeichnen, stehlen, lügen, manchmal sogar morden, gegen Gesetze verstoßen, ihre Steuererklärung tun und sich Pornos reinziehen. Und das sehen wir auch besonders daran, dass wir alle Christen kennen und das auch teilweise selber sind, die entweder geizig sind, ja, oder die Streit suchen, die faul sind, die andere Menschen verachten aufgrund, keine Ahnung, ihrer eigenen Moral, ihrer Herkunft, was auch immer, ihrer Sexualität. Wir erleben Christen, die jähzornig sind und die sich mit ihren Nachbarn fetzen und überhaupt irgendwie jede negative Eigenschaft oder jedes negative Gefühl, was wir haben, da wissen wir auch immer, dass das auch Christen sein könnte. Und wir merken, dass bei den Christen und bei uns selbst merken wir das auch, dass wir uns nicht immer an die 10 Gebote halten und dass wir nicht immer an die Seligpreisung der Bergpredigt, dass wir uns da nicht immer dran halten und an das Gebot der Nächstenliebe auch nicht. Und das Interessante ist, das ist auch erst nicht seit heute so. Ja, wir wissen das, wenn wir in die Vergangenheit, in die Geschichte gucken, dass wir, wenn wir an den Bauernaufstand denken oder wenn wir an die Kreuzzüge denken oder an die Inquisition, dass Christen nicht unbedingt moralisch integer sind und sich an das halten, was in der Bibel steht. Und selbst die Bibel lehrt uns schon von Anfang an, dass es immer Christen gab, die moralisch voll daneben gelegen haben. Die einfach gelebt haben, dass es nicht in Ordnung ist. Und zwar nicht nur nach den biblischen Maßstäben nicht in Ordnung ist, sondern sogar nach den Maßstäben der Menschen, die mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut haben. Da schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus: Ich kann kaum glauben, was mir über die Unzucht unter euch berichtet wird. So schlimme Dinge, dass nicht einmal die Menschen, die Gott nicht kennen, so etwas tun. Ich habe gehört, dass ihr einen Mann in eurer Gemeinde habt, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. Ist hier ein netter Euphemismus mit dem Zusammenleben. Die haben nicht nur zusammen gewohnt, sondern auch eben das gemacht, was Mann und Frau eben tun. Und das ist schon eine krasse Aussage. Das schreibt Paulus an eine Gemeinde, an Menschen wie wir. Ja, dass er sagt, ey, ihr macht Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und die sind nicht nur nach dem biblischen Maßstab nicht in Ordnung, sondern die sind nicht mal für andere Menschen da draußen in Ordnung, die Gott nicht kennen. Und es ist nicht in Ordnung, dass ihr so lebt. Und wenn wir, da finden wir einige Beispiele in der Bibel von, die uns da berichtet werden. Und deswegen müssen wir irgendwie ganz allgemein festhalten, nein, Christen sind nicht die moralisch besseren Menschen. Jedenfalls nicht pauschal. Christen können genauso schlecht oder sogar noch schlechter sein als Menschen, die nicht an Gott glauben. Der Apostel Paulus schreibt im 3. Kapitel des Römerbriefs noch folgenden Satz: Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ja, keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger, auf die Christen nicht. Aus Gottes Perspektive betrachtet, gibt es gar keine guten Menschen. Ja, Jesus sagt das mal, es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott selbst. Ja, alle anderen Menschen sind nicht so gut, sind keine guten Menschen. Spenden sie noch so viel, engagieren sie sich noch so viel ehrenamtlich, versuchen noch so viele Gebote zu halten. Und das ist letztlich die Wahrheit, dass auch die Christen, obwohl wir ganz klare Anweisungen haben, was wir gleich noch sehen werden, obwohl wir ganz klar Aufforderung haben, Gutes zu tun, dass wir es nicht schaffen und dass es immer wieder Fehler gibt, die wir machen, die brutal sind, gravierende Fehler. Und die lassen uns natürlich erst recht nicht in den, also bei Gott nicht gut dastehen und auch gar nicht erst recht nicht bei den Menschen, die Gott nicht kennen, dass wir sagen könnten, wir wären besser. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist denn mit den 10 Geboten? Was ist denn mit den ganzen Sachen, die in der Bergpredigt stehen, die so toll sind? Und was ist denn mit dem Gebot der Nächstenliebe? Hat das überhaupt keine Bedeutung, wenn wir das sehen, dass wir nichts Gutes tun können? Ist es völlig egal, wie wir leben? Ja? Völlig egal, ob wir die Bibel ernst nehmen? Sind wir nicht besser als andere? Ist es wurscht? Nein, ist es nicht. Es ist nicht egal, wie wir leben. Gott ist es nicht egal und uns ist es auch nicht egal. Und ja, es macht einen Unterschied, wie wir leben. Vielleicht sind Christen keine besseren Menschen. Aber Christen können gute Menschen sein, die besser dran sind. Gott sind die Menschen, und zwar alle Menschen, nicht egal. Und Gott ist es nicht egal, wie die Menschen zusammenleben. Ja. Gott hat ein Interesse daran, dass wir unser Zusammenleben auf vernünftige Art und Weise gestalten. Und das sieht man in der Bibel ganz besonders deutlich am Volk Israel. Ja, das ist Gottes auserwähltes Volk gewesen, die Gott sich ganz speziell ausgesucht hat, weil er gesagt hat, ihr seid mein Volk. Und das ist eigentlich was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Aber die Juden haben das hingekriegt und das über viele hundert Jahre, ja, das mit Gott zu versauen, auf gut Deutsch gesagt. Sie haben sich nicht an das gehalten, was Gott gesagt hat. Sie haben Gott nicht die Ehre gegeben. Sie haben andere Götter verehrt, haben nicht seine Gebote gehalten und haben gar nicht gemerkt, wie sie sich dabei selber kaputt gemacht haben. Und zwar so kaputt, dass Gott irgendwann gesagt hat, ich will eure Opfergaben nicht mehr haben. Also das geht nicht. Und letztlich hat das sogar zum Untergang des Volkes Israels geführt. Und sie wurden erobert von Nebukadnezar, der König von Babylon gewesen. Gott hat das zugelassen. Und der König von Babylon hat sich alle Israeliten, alle Juden geschnappt und hat sie mitgenommen in sein Land, nach Babylon. Und das ist eigentlich so das Schlimmste, was den Juden passieren konnte. Ja, kein eigenes Land mehr, keine eigene Regierung mehr, nichts mehr zu sagen, in ein fremdes Land verschleppt, wo sie sich komplett irgendwie, wo sie nichts hatten, die konnten ja nicht viel mitnehmen. Und dort müssen sie jetzt leben. Und ganz interessant ist, dass Gott einen Brief von einem Propheten an dieses Volk schreiben lässt, in dem er ihnen zwei Dinge sagt. Er sagt, erstens sagt er, dieser Zustand wird nicht für immer andauern. Gott wird die Juden wieder in ihr eigenes Land zurückführen, was er dann auch getan hat. Und zweitens lässt er ihnen dann noch Folgendes sagen. Er sagt dann, setzt euch für den Frieden und das Wohlergehen Babels ein, also das ist der Ort, wo sie hin verschleppt wurden, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Setzt euch für den Frieden und das Wohlergehen ein. Das ist interessant, weil wir haben zwar hier eine sehr spezielle Aufforderung in einer sehr speziellen Situation an das Volk Gottes, wie sie handeln soll, nämlich das Wohl und den Frieden, dafür sollen sie eintreten, dafür sollen sie sich einsetzen und sie sollen dafür sogar beten für diese Stadt, die wohlgemerkt ja nicht jüdisch ist. Jetzt könnte man sagen, ja, das war vielleicht damals richtig und so, aber ich glaube, jeder von euch kennt diesen Ausdruck, dem Frieden nachjagen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Man soll dem Frieden nachjagen oder jemand jagt dem Frieden nach. Und das steht tatsächlich auch in der Bibel im Psalm, lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Und das ist nicht jetzt speziell da an dieses Volk geschrieben, also beziehungsweise es ist schon von Juden geschrieben, aber nicht zu der Zeit und nicht in der Situation. Und wir haben sogar auch im Neuen Testament Verse, wo wir einfach merken, dass Gott daran liegt, dass wir in Frieden leben. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Gott fordert uns auf, als Christen für den Frieden einzutreten. Als Christ kannst du vielleicht kein besserer Mensch sein, aber du kannst ein guter Mensch sein, denn Gott wünscht sich, dass wir Gutes tun. Es ist einfach falsch, davon auszugehen, so nach dem Motto zu sagen, hey, ich schaff's eh nicht, Gutes zu tun, dann muss ich mich auch nicht darum bemühen. Ja, das ist ja Quatsch. Das ist nicht richtig, das ist nicht biblisch. Und auch wenn wir die Welt nicht retten können, wenn wir sie nicht von ihren Fehlern und von all ihren Makeln, die sie haben, heile machen können, ist es trotzdem richtig, sich für das Gute einzusetzen. Und dabei geht es mir gar nicht um Fridays for Future und ich fahre nur noch Fahrrad. Nils sagt, ich soll gefälligst mit dem Fahrrad zum Gottesdienst kommen. So aus Preetz wäre das nicht so weit. Aber er hat dann eingesehen, dass das mit zwei kleinen Kindern vielleicht doch schwierig ist. Das geht mir gar nicht darum, die Welt jetzt auf dem aktuellen Öko-Hype und Umwelt-Hype irgendwie damit aufzuspringen. Auch wenn ich es gut finde, sich pauschal Gedanken mal darüber zu machen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen und ob das wirklich Sinn macht, alles kaputt zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber es gibt viel offensichtlichere Dinge, an denen wir arbeiten müssen und die in Gottes Wort geschrieben stehen. Ja, damit unsere Welt und unsere Gesellschaften zu lebenswerten Gesellschaften werden können oder dass wir zumindest einen Teil dazu beitragen können. Gott fordert uns in seinem Wort ganz klar dazu auf, Gutes zu tun. Ja, und die Verse sind unglaublich viele, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wo es darum geht, dass wir anderen Menschen was Gutes tun sollen, dass wir uns vernünftig verhalten sollen, wo Gott uns dazu auffordert, Gutes zu tun. Und ich habe einfach mal ein paar mitgebracht, die mir so eingefallen sind aus dem Neuen Testament. Das sind nur eine kleine Auswahl. Ja, da steht, cool, wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Das ist ein total krasser Anspruch. Ja, das sagt Jesus, indem er sagt, hey, wenn ihr wirklich hört, was ich sage, ja, dann liebt eure Feinde. Wie viel Leid und Not könnten wir uns ersparen, wenn wir uns einfach mal daran halten würden. Und jetzt würdest du sagen, ja, ich habe ja keine richtigen Feinde. Ja, Mensch, Ostblock und so, das gibt's alles nicht mehr und das ist alles so Feinde. Aber ey, machen wir uns nichts vor, jeder von uns hat Leute, die ihm richtig auf den Keks gehen und die irgendwie einen nerven. Ja? Ich kann davon ein Lied singen. Ja, ich habe eine Nachbarin, die echt schwierig ist. Also jedenfalls finde ich sie schwierig. Ja, und ich habe auch eine Kollegin auf Arbeit, die echt schwierig ist und die mir manchmal sagt, wie inkompetent ich bin. Obwohl ich mich selber nicht inkompetent finde. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber da denke ich immer so, boah, da kommt dir die Hasskappe hoch. Und da denkst du so, aber Jesus sagt, hey, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Das ist eine Aufforderung. Oder, denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es uns manchmal schwerfällt, zu überlegen, was soll ich denn jetzt Gutes tun? Ja, aber in der Bibel steht, es gibt viele Gelegenheiten dazu, Gutes zu tun. Wenn wir sie nicht nutzen, ist es blöd. Aber wir können sie nutzen. Wir sollen sie nutzen. Oder Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, da haben wir es wieder, allen Menschen Gutes zu tun. Ha. Wem sollen wir Gutes tun? Allen Menschen. Besonders aber den Brüdern und Schwestern im Glauben. Ja. Es ist ganz klar, dass es das eine Aufforderung an uns ist, nicht auf unserem Hintern sitzen zu bleiben und zu sagen, na, ich schaff's ja eh nicht und es ist irgendwie schwierig, sondern es ist eine Aufforderung, es trotzdem zu machen. Letzten Vers, den ich noch rausgesucht habe. Und was euch betrifft, liebe Brüder, so hört nicht auf, damit Gutes zu tun. Also ihr merkt, das Prinzip ist klar. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter Verse vorlesen aus der Bibel, in denen es darum geht, anderen Gutes zu tun. Aber worum es mir geht, ist, dass dieses Thema Gutes zu tun mega präsent ist in der Bibel. Es ist nicht nur ein Randthema zu sagen, man müsste sich mal damit mal auseinandersetzen. Nein, es ist eine ganz klare Aufforderung. Und wenn wir Bibel lesen, dann stoßen wir immer wieder auf diese Stellen, wo es um unser Handeln, um unser Verhalten geht und dass wir einen Unterschied machen sollen. Interessant ist ja auch, und ich weiß, dass die letzten 20 Minuten oder Viertelstunde ihr alle darüber nachgedacht habt, was denn Gutes tun eigentlich jetzt ist. Ich habe manchmal das Gefühl, uns fällt das so schwer zu definieren. Ja, was ist denn jetzt Gutes tun? Und das ist eine Frage an dich und an mich. Fällt dir das schwer zu entscheiden, was etwas Gutes zu tun ist oder nicht? Was Gutes tun bedeutet? Ein Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit, als ich noch nicht in Kiel war, in der Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin, war ich in einem Hauskreis. Es ist übrigens gut, zu Hauskreisen zu gehen. Könnt ihr gerne einfach mal vorbeischauen bei den Hauskreisen, die wir haben. Aber ich war da in einem Hauskreis und da ging es auch ums Thema Gutes tun. Und das ging darum, um eine sehr interessante Diskussion. Und zwar war aber die Frage, darf man einem Obdachlosen, der bei Aldi draußen steht und bettelt, darf man ihm Geld geben als Christ? Ist das richtig? Ist das was Gutes oder ist das was Falsches? Das war eine total interessante Diskussion, weil, also ich fand, also im Nachhinein denke ich mir, was absurd, ne, dass wir darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Aber die Leute haben, also ich habe dann gesagt, ja, natürlich, ne, steht in der Bibel, dass wir den Armen Geld geben sollen, also ist das was Gutes. Und dann kamen so Argumente auf, ja, aber wenn der sich davon Alkohol kauft, und dann ist das ja schwierig und dann ist das ja nicht richtig. Und so ganz viele Diskussionen, die sich da so, und die Diskussion drehte sich immer weiter darum, dass wir dann am Ende diskutierten, ob es überhaupt gut ist, zu spenden, ganz allgemein. Und ich dachte irgendwann so, sag mal, was für eine Welt, oder was, wo leben wir eigentlich, dass das so ist? Ich glaube, wir wissen alle instinktiv, was gut ist. Das Tun bedeutet, dass es richtig ist, etwas zu tun. Und wir glauben auch daran. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir alle Egoisten sind und dass wir alle gelernt haben, in unserer Gesellschaft zuerst an uns zu denken. Ja? Ich meine mich und mir, Herr segne diese vier. Und es ist egal, ob es dabei um Geld, um Kraft oder Zeit oder sonst irgendwas geht, über unser Engagement. Wir alle wünschen uns ein volles Konto, Netflix und chillen. Das ist einfach so. Am Ende wollen wir, und das ist halt die Wahrheit, am Ende versuchen, sind wir so gepolt, dass wir immer an uns denken. Aber es ist nicht die Wahrheit aus der Bibel. Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und damit ist die Antwort gegeben auf die Frage, was Gutes tun bedeutet. Wenn wir uns in die Menschen hineinversetzen, zum Beispiel in den Obdachlosen, und fragen, was wäre jetzt Gutes tun, ja, dann würden wir alle automatisch sagen, ja, gib mir einen Euro. Oder kauf mir was zu essen. Oder was auch immer. Aber einfach nichts zu tun und zu sagen, ja, wenn ich jetzt was gebe, mache ich was falsch, das ist auf jeden Fall falsch. Was würdest du tun, wenn du in der Situation wärst? Und dann tu es einfach. So einfach ist es. Da steht einer und braucht Geld, dann schmeißt einen Euro ein. Easy, eine gute Tat gedroppt. Einer braucht deine Hilfe beim Umzug, zack, eine gute Tat getan. Ja? Das Lichterfest, ja, unser Fest zu Halloween, was wir nicht Halloween nennen, weil wir Halloween doof finden. Unser Lichterfest braucht noch Mitarbeiter und du hast Zeit am 31. Oktober, weil ist ja eh frei. Zack, eine gute Tat getan. Gutes tun ist nicht schwer. Ist wirklich nicht schwer. Aber in einer auf Besitz und Materialismus ausgerichteten Gesellschaft sind wir richtig gut darin geworden, Ausreden zu finden, warum wir etwas Gutes nicht tun sollten. Und warum etwas Gutes sogar schlecht ist. Und hier merken wir, dass Gott uns und unser Gewissen, dass der Heilige Geist uns echt neu prägen muss. Dass wir wieder anfangen, nach Maßstäben zu leben und zu handeln, die nicht von der Gesellschaft geprägt sind, die nicht von Amazon und Netflix und Facebook vorgegeben sind, sondern dass der Maßstab und unser Kompass von Denken und Handeln wieder die Bibel wird. Und deswegen ist es richtig und gut und wichtig, die Bibel zu lesen und zu kennen. Dabei stoßen wir natürlich auf ein Problem. Und wir merken, dass die Moral, die wir in der Bibel finden, sich zwar in vielen Punkten mit der Moral in unserer Gesellschaft deckt, aber sie sind nicht 100% deckungsgleich. Sondern ganz im Gegenteil, sie weicht in einigen Punkten sogar sehr stark ab. Ja, ich glaube, dass viele Menschen ganz bestimmte Moralaussagen schätzen, die in der Bibel sind. Und da sind wir uns einig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Kein Mensch möchte bestohlen werden. Deswegen findet er es gut, wenn Menschen nicht stehlen. Und kein Mensch möchte getötet werden. Deswegen ist es okay. Und so Ehrlichkeit ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den die Menschen gut finden. Barmherzigkeit, Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Treue, Nächstenliebe. Das sind alles Punkte, wo wir merken, okay, da haben wir ganz große Überschneidungen. Das finden viele Menschen gut. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die sind schon schwieriger, die sind gar nicht so einfach. Da gibt es solche und solche Strömungen auch in unserer Gesellschaft. Das sind zum Beispiel das Thema Ehebruch und Scheidung. Ja. Viele Menschen wünschen sich eine heile lange Beziehung und eine heile lange Ehe, aber irgendwie hat auch keiner ein Problem damit, wenn Menschen sich scheiden lassen. Ja. Gehorsam ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ja. Das ist dem Wertewandel geschuldet. Ja, sollen Kinder ihren Eltern immer gehorsam sein? Die Eltern wünschen sich das meistens. Ja, aber da gibt es ganz viele Pädagogen, die sagen, nein, die Kinder müssen sich selbst entwickeln und was weiß ich. Also auf jeden Fall, Gehorsam ist dann da schwierig. Ja, so dieser Gehorsamsanspruch. Oder Pornografie ist auch so ein Thema. Ja, es gibt, auf der einen Seite wollen die Menschen freie Liebe und Entfaltung und sexuelle Selbstbestimmung. Hast du nicht gesehen? Auf der anderen Seite merken wir immer wieder, dass es auch aus dem säkularen Bereich, also Menschen, die mit Gott gar nichts am Hut haben, immer wieder Gegenbewegung gegen Pornografie gibt. Also, dass Leute wirklich irgendwie Movements haben, in denen sie andere dazu auffordern, sich keine Pornos reinzuziehen. Wir haben die SPD, habe ich jetzt gesehen, hat so ein Gesetz gegen Prostitution in Planung oder wollen das verbieten. Und gleichzeitig, so im Fahrwasser davon, wollen sie auch diese ganzen pornografischen Sachen zumindest ein bisschen einschränken. Interessant, dass wir hier, dass wir so zwei Welten haben. Und da merken wir schon, ja, da hat die Bibel einen Anspruch und die Menschen, die wissen nicht so genau. Aber dann gibt es natürlich auch Sachen, die irgendwie ganz klar differieren und die echt nicht zusammenpassen. Das sind die Klassiker, die wir letzte Woche auch in der Predigt gehört haben. Abtreibung, Homosexualität, Gender, Sex vor der Ehe, Toleranz. Ja, was diese Dinge angeht, hat Jochen letzte Woche was Cooles gesagt dazu. Hört euch den Podcast an, der lohnt sich richtig. Aber wir merken, da hat die Bibel auf der einen Seite einen Anspruch und die Gesellschaft ganz klar einen anderen. Das ist einfach so. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. In der Form, weil wir wissen, dass das da einen Unterschied gibt. Und ihr merkt vielleicht, auf einmal ist gutes oder besseres Verhalten oder ob jemand gut oder besser ist, Ansichtssache. Nämlich, welchen Maßstab wir wählen und welchen Maßstab man anlegt. Den der Bibel oder den der Gesellschaft. Und wann immer wir etwas tun als Christen, was für die Menschen um uns herum okay ist, dann sind wir eben gute Menschen. Dann sind wir eben vielleicht sogar bessere Menschen in den Augen der Menschen. Wenn es uns nämlich gelingt, dass wir unseren Arbeitgeber nicht beklauen und den Staat mit der Steuererklärung nicht bestehlen und gleichzeitig es irgendwie noch schaffen, unserer fiesen Arbeitskollegin zu vergeben und das irgendwie auch noch sichtbar wird. Das ist cool. Dann sagen die Menschen, boah, du bist ein krasser Typ. Das wäre ich gerne auch. Habe ich selbst schon mal erlebt. Allerdings nur einmal. Ja, also das ist cool, da merken die Menschen, dass wir anders sind. Aber wann immer wir etwas tun, was nicht den gesellschaftlichen Normen, Maßstäben oder den Trend vielleicht, der in unserer Gesellschaft auch vorherrscht, entspricht, haben wir echt ein Problem. Dann sind wir Konsis, dann sind wir Fundamentalisten, dann sind wir engstirnig oder unmoralisch oder unmenschlich oder Moralapostel oder was auch immer. Ja, oder noch schlimmere Bezeichnungen, die euch da einfallen. Auch das habe ich leider viel häufiger erlebt als das erste Beispiel. Biblische Moral unterscheidet sich aber nun leider in manchen Punkten fundamental von der Moral und den Gedanken unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir leben und das müssen wir auch aushalten. Und da müssen wir, wie Jochen sagen würde, tolerant damit umgehen. Ja? Also Predigt war wirklich gut letzte Woche. Nochmal Werbung dafür. Ja. Überdies vergessen aber die Menschen, wenn sie über Christen nachdenken, und das ist ja immer so, dass Menschen, die mit dem Glauben und Gott nichts am Hut haben, ja eigentlich genau wissen, also meinen genau zu wissen, wie Christen handeln sollten. Ja? Aber die vergessen oft, was entscheidend ist, wenn es darum geht, dass Christen bessere Menschen sind, wenn sie uns lediglich auf moralisches Handeln reduzieren. Da greife ich die Aussage aus, die wir in der allerersten Predigtreihe gehört haben, als es darum ging, ob Christen immer nur Gebote einhalten und immer nur irgendwie nach Gesetzen leben. Da hat Markus gesagt, die Menschen kennen das Gebot, aber nicht den Geber der Gebote. Die Menschen kennen das Gebot, aber nicht den Geber der Gebote. Wisst ihr, wenn ihr auf eure Arbeit, in der Uni oder sonst wo fragt, Leute, die nicht an Gott glauben, wenn ihr sie fragt, ob sie die 10 Gebote kennen, dann sagen die meisten, ja, kenne ich. Ja? Und wenn du fragst, weißt du, was in der Bergpredigt steht, dann würden die meisten vielleicht aus dem Konfirmationsunterricht so ganz hinten noch rauskramen, so, ja, weiß ich. Ja? Und wenn du sie fragst, ob sie das Gebot der Nächstenliebe kennen, dann werden sie alle sagen, ja, kenne ich, das Gebot der Nächstenliebe. Aber fast alle Menschen vergessen, dass das erste der 10 Gebote so heißt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen. Das sind alles tolle Gebote, sind aber nicht die ersten Gebote. Ja. ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder wenn wir an die Bergpredigt denken, dann vergessen die meisten, dass die erste sogenannte Seligpreisung der Bergpredigt nichts mit Frieden und Geduld und Trauer und so zu tun hat, sondern dass das da steht. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Und wenn du sie nach dem Gebot der Nächstenliebe fragst, ja, und wenn du dann in die Bibel guckst und stellst fest, ey, das ist ja bloß das zweite Gebot, weil das erste Gebot hat nicht ganz in diese Form da gepasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Steht in der Bibel. Aber die Menschen wissen das nicht. Alle würden immer sagen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst irgendwie glücklich sind die Trauernden und so weiter und so fort. Und ja, jeder soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst, aber keiner kennt diese Gebote. Die Menschen kennen das Gebot, aber nicht den Geber der Gebote. Die Menschen glauben oft, dass Christen bessere Menschen sind oder sein sollten oder vielleicht sich sogar dafür halten, wie wir das ja bereits gesehen haben, dass das nicht stimmt. Weil immer noch sehr, sehr viele Menschen glauben, dass man durch gutes Tun in den Himmel kommt. Oder dass man bei Gott dann angenommen wird. Ja, und wie oft habe ich diesen Satz gehört, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich was falsch gemacht habe, wir Christen nennen das übrigens Sündigen, wenn wir uns daran nicht halten. Und wie oft habe ich diesen Satz gehört, wenn das dein Gott jetzt gesehen hätte. Oder sowas tut man als Christ doch aber nicht. Ne? Kennen wir alle vielleicht diesen Satz. Habe ich, ich will jetzt nicht sagen 100 Mal, ist vielleicht übertrieben oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber habe ich schon ganz oft gehört, den Satz, weil ich mich oft genug daneben benehme, leider. Ja. Was sagt denn dein Gott dazu? Ja. Als ob ich bei Gott Plus- und Minuspunkte sammeln würde, wie auf einer Payback-Karte. Nettes Wortspiel übrigens. Ihr kennt das, Plus- und Minuspunkte so, und wenn die Pluspunkte überwiegen, dann kommst du in den Himmel und wenn nicht, hast du halt Pech gehabt. Ne? Das ist so das Denken der Menschen. Das ist so in den Köpfen der Leute drin, dass sie glauben, so, ja, ich muss irgendwie was für meine Beziehung zu Gott tun. Das tue ich damit, dass ich mich irgendwie gut verhalte, dass ich Geld spende, dass ich mich engagiere und dass ich irgendwie alle Menschen lieb habe. Ja? Das ist ganz stark verankert. Ja, und dann ist so nach dem Motto, wenn ich das gut mache, dann ist bei Gott alles okay, aber wenn ich es falsch mache, dann ist Gott stinkig auf mich und dann gibt es Ärger. Dann ist Gott sauer auf mich und bestraft mich. Viele glauben, dass Christen deswegen versuchen, bessere Menschen zu werden, damit sie bei Gott eine Chance auf den Himmel haben. Und dabei verstehen sie gar nicht, dass es bei Gott genau andersrum funktioniert, als sie es sich selber vorstellen. Denn bei Gott zählen deine guten Taten nicht. Ich meine, es ist voll nett und es ist echt super, wenn du ein guter Mensch bist. Wirklich. Das ist wirklich gut. Steht ja in der Bibel, haben wir gelesen. Bei Gott zählen deine guten Taten aber nicht, wenn du den Geber der Gebote nicht kennst. Es ist voll gut, wenn du versuchst, ein netter, ein guter, ein besserer Mensch zu sein, aber das reicht nicht, um vor Gott zu bestehen. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Also diese ganzen Gebote. Ganz im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Das hat damit zu tun, dass wir zwar ganz viele Gebote vielleicht kennen, aber dass uns, je mehr wir versuchen, diese Gebote zu halten und je besser wir die Bibel kennen und je besser wir diese Gebote kennenlernen und Gott kennenlernen, dass wir irgendwann merken, ey, wir haben gar keine Chance. Wir schaffen das gar nicht. Wir sind gar nicht gut genug dafür, um diesen Maßstab der Bibel, diesen Maßstab des Gesetzes überhaupt zu halten und jemals auf die Plusseite in unserem Konto zu kommen, auf unserer Payback-Karte. Und deswegen hat Gott gesagt, so funktioniert das nicht. Es funktioniert genau andersherum, denn die Bibel schreibt weiter, wir befinden uns im selben Text. Doch nun hat Gott uns unabhängig von dem Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerettet werden. Christen versuchen nicht, bessere Menschen zu werden, um von Gott angenommen zu werden. Sie versuchen, gute Menschen zu sein, weil sie bereits angenommen sind. Und das ist ein Unterschied der Motivation. Darum können Christen gute Menschen sein, könnten gute Menschen sein, die auf jeden Fall besser dran sind. Der Versuch, sich an die Gebote Gottes zu halten, zeigt, wie sehr die Christen Gott lieben. Und nicht, wie große Angst sie vor ihm haben. Er zeigt, wie sehr sie Gott lieben, der uns zuerst gezeigt hat, was Liebe überhaupt bedeutet, als wir es noch gar nicht verstanden und noch nicht gecheckt haben. Denn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, wurde hingerichtet, nicht weil er was falsch gemacht hat, nicht weil er irgendwie kein guter Mensch gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Die meisten würden sogar sagen, Jesus war das leuchtende Beispiel überhaupt schlechthin für gutes und moralisches Verhalten. Nee, er hat nichts falsch gemacht. Er ist einzig und allein gestorben, weil er gesagt hat, ich möchte den Weg frei machen für eine Beziehung zu Gott. Und damit hat er alle Sünden, also alles das, was wir falsch machen, alles das, was wir nicht gut machen, alles das, wo wir eigentlich besser sein sollten, es aber nicht sind, hat er uns damit vergeben. Und nur so kann diese Beziehung zu Gott funktionieren. Die Liebe ist es, die uns antreibt zu gutem Verhalten, sowohl in unserer Moral als auch in unserem Handeln und in unserem Denken. Wir wollen Gott nicht gefallen, um uns bei ihm einzuschleimen, ja, um Pluspunkte zu sammeln. Wir wollen Gott gefallen, weil wir ihn lieb haben. Der Vater freut sich, wenn wir uns Mühe geben. Also Gott freut sich, wenn wir uns Mühe geben, nach seinen Geboten zu leben. Aber er weiß auch, dass wir das nicht hinkriegen werden. Er weiß auch, dass wir das nicht immer schaffen werden, gut und toll zu leben. Und das ist aber okay, weil wir keine Minuspunkte sammeln können. Das ändert, wenn wir uns falsch verhalten als Christen, ändert das nichts an der Liebe Gottes zu uns. Christen sind deswegen keine besseren Menschen. Da bin ich überzeugt von. Aber wir können versuchen, gute Menschen zu sein. Warum? Weil Gott uns vorgelebt hat, wie es aussehen kann, gut zu sein. Und weil er sich das wünscht. Und wenn wir Gott lieben, dann bemühen wir uns darum, das auch einzuhalten, da dran zu bleiben und zu arbeiten. Dass wir Christen besser dran sind, weil wir eben kein Pluskonto haben, weil wir keine Bilanz ausgleichen müssen bei Gott, sondern weil er uns liebt, weil Jesus Christus gestorben ist. Das ist die Voraussetzung dafür. Und das ist das, was zählt am Ende. Das ist das, wenn es darum geht, ob wir in den Himmel kommen. Nicht die ganzen guten und schlechten Taten. Ja. Wobei die schlechten Taten immer überwiegen werden. Sondern nur das, dass Jesus Christus gestorben ist. Und wenn wir gleich Lieder für Gottes Ehre singen, dann nehmt euch doch kurz Zeit, mal darüber nachzudenken, wie ist eigentlich euer Bild von Gott? Ja, habt ihr irgendwie das Gefühl, ihr müsst Plus- und Minuspunkte bei Gott sammeln? Oder bist du jemand, der weiß, dass er angenommen ist aus Liebe zu Gott? Bist du jemand, der weiß, dass Gott ihm schon vergeben hat und dass es okay ist, sich zwar zu bemühen, aber trotzdem zu versagen, gut zu verhalten? Ich möchte gerne noch beten, die Band kann schon mal nach vorne kommen, aber ich möchte gerne noch dafür beten, dass wir das erkennen, worum es bei Gottes Liebe wirklich geht. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne aufstehen, ihr könnt aber auch sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir halten uns manchmal für bessere Menschen. Wir glauben, unsere Moral ist denen der anderen Menschen weit überlegen und müssen doch eingestehen, dass das falsch ist, weil wir alle so unglaublich viel falsch machen und sehr viele Fehler machen. Herr, danke, dass diese Fehler bei dir nicht zählen, wenn wir an dich glauben. Danke, dass wir angenommene Kinder sind, die du nicht wegschickst, nur weil etwas nicht gut läuft. Danke, dass du uns helfen möchtest, gut zu leben nach deinem Wort und nach deinen Geboten. Und danke, dass du uns überhaupt die Kraft und die Fähigkeit dazu gibst, bessere, gute Menschen zu sein. Und bitte hilf uns, dass wir unseren Kollegen, unseren Freunden, unseren Familienmitgliedern, die dich nicht kennen, Herr, dass wir denen darin ein Vorbild sind, dass unsere Worte nicht hohl und leer sind, sondern dass sie sehen, dass wir uns Mühe geben. Hilf uns auch zu verdeutlichen, dass es bei dir aber nicht darum geht, gut zu sein, sondern dass du der Einzige bist, auf den es ankommt. Du hast uns vergeben, du hast deinen Sohn geschickt ans Kreuz, damit wir leben dürfen. Danke, dass wir das heute in Anspruch nehmen dürfen. Danke, dass wir das die kommende nächste Woche in Anspruch nehmen dürfen. Auch wenn wir in Situationen geraten, wo wir echt sagen müssen, ey, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Danke, Herr, dass du da bist und wir bitten dich um deine Gnade, wir bitten dich um deine Hilfe, Herr, nach deinem Wort gut zu leben. Amen.